Wir haben ein neues Jahr. Letzte Woche war Vivian schon zu Gast, das erste Mal. Und heute zu Gast ist Sandra. Guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Roman.
Sandra, erstmal ein gesundes Neues. Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich das sage dieses Jahr, glaube ich. Das reicht jetzt fast wieder rum, oder?
Na doch, zum Ende hin kannst du es ja wieder sagen.
Ja, das stimmt allerdings.
Nach dem Neujahrsanfang ist vor dem Neujahrsanfang.
Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, wie alt der Trailer ist, aber ich würde sagen 4, 5, 6 Jahre oder so. Und da war dieses, die Dicke Dachs und Vivian sagte in dem Trailer, na, ich weiß gar nicht, was das ist. Kennst du noch die Dicke Dachs?
Natürlich, ich bin mit den Dicke Dachs groß geworden. Ich habe die sehr geliebt.
Hast du da die Dicke Dachs oder die Abrafaxe?
Nein, die Dicke Dachs.
Ah.
Ja.
Wie bist du damit groß geworden? Hast du das von deinen Eltern bekommen?
Weiß ich nicht, ja.
Weil das waren ja uralte, die gingen, glaube ich, bis in die Ende 60er, 70er
ja,
oder so.
Ja, aber Papa und haben immer fleißig gesammelt und ja.
So, und jetzt kommt nämlich meine große Comic-Frage. Was fandest du besser, das mit den Sprechblasen oder die Dicke Dachs, die ja die Bilder untertitelt waren?
Ich fand das andere, glaube ich, schöner.
Mit den Sprechblasen?
Nee, das Untertitelte damals.
Die Dicke Dachs.
Ja, also so, das war ja, als ich Kind war, und da war das für mich natürlich irgendwie angenehmer, so ein Stück zu lesen.
Das ist natürlich jetzt mal interessant.
Ja, weil so kannte ich das ja. Also diese Sprechblasenform war ja eine ganz neue Form dann. Und,
ja, denn ich kannte erst die Abrafaxe.
Ja.
Und da fand ich diese es waren die Sprechvierecke.
Genau.
So, genau. Alles genormt, TGL oder wie das damals hieß. Und dann habe ich die Dicke Dachs, und ich fand das irgendwie anstrengend. Ich fand die Stories aber genauso schön, ganz von abgesehen. Ich komme da drauf, weil wenn ich bei euch durch die zweite Etage nach rechts gehe zum Beispiel, da sehe ich einen Haufen bunten Kram. Da sehe ich Bücher zum Spiel, Plakate zum Spiel, so Game-Kram und auch irgendwas Buntes auf jeden Fall.
In der zweiten?
In der ersten.
In der ersten.
In der ersten.
Ich wollte gerade sagen, du hast dich verirrt.
Na, Etage, ich gehe mal von der Etage
so,
mit der Nuller-Etage
okay.
Aus. So.
Ist klar.
Wie ist denn das mit Comics? Gibt es das eigentlich noch oder ist das mehr wieder was für einen Zeitungskiosk?
Das boomt. Also der Comic-Bereich boomt. Also wir haben ja auch, glaube ich, 2 Comic-Läden noch in Erfurt inzwischen.
Ja.
Und also diese Graphic Novels und also sozusagen literarische Stücke in Comic-Form verpackt, das nimmt ganz guten Anlauf und das wird viel verlangt. Und auch Kindercomics, ja,
was
Asterix, so die Klassiker,
ja.
Lucky Luke.
Das
Masupilami, den ich ja sehr geliebt habe.
Ja, also das sind doch alle Dinge, die kann man sich auf irgendwelchen Streaming-Formen auch kurz, da kann man die Kinder doch viel ruhiger stellen, oder?
Aber komischerweise in dem Fall nicht. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt nicht so das Medium, was so am Rechner oder am, nee.
Ab wann ist denn, weil du hattest gerade gesagt, die Graphic Novels, ab wann ist denn Comic-Literatur?
Vom Alter her?
Nee, als Literatur. Wann würde
ich... Schwierig. Also ich sehe es als Literatur, wenn es so umgedreht ist. Also wenn es in Buchform vorlag, wie jetzt diese Sonne und Beton zum Beispiel. Das ist jetzt als Graphic Novel erschienen. Und dann, denke ich, ist es schon auch literarisch. Mhm. Weil das ja einen literarischen Hintergrund hat. Ansonsten, natürlich ist es in irgendeiner Form Literatur. Ist halt ein bisschen runtergebrochen, mehr Bild, gell? Aber es ist Literatur, ja. Würde ich schon so einordnen.
Ich kann mich nämlich erinnern, mein erstes dickes Comic, also wirklich in Buchform, das war The Dark Knight, habe ich 1989 gekauft. Es kam, glaube ich, auch 1989 raus, Batman. Und damals gab es schon eine riesen Diskussion, ist das denn schon Literatur? Und dann kam es ja immer mehr an die Graphic Novels, so wenn ich so an Anne Frank oder so denke, selbst genau. In den Niederlanden als Schulliteratur, also die Graphic Novel, eingesetzt. Also eigentlich ist es ja ein prima Zugang auch.
Es ist ein prima Zugang und ich sehe das auch am Welttag des Buches zum Beispiel. Erscheint ja immer so ein Büchlein für alle zum Verschenken und das wird inzwischen auch, da ist ein literarischer Teil, ein literarischer hoher Anteil, also die Geschichte in Wort geschrieben. Und hinten dran gibt es in dem gleichen Buch oder in demselben vielmehr dann auch das als Comic verarbeitet. Mhm. Was natürlich, finde ich, gerade für auch Kinder mit Migrationshintergrund oder was wir ja viel an den Schulen inzwischen haben.
Oder mit Leseschwäche oder
mit
so.
Mit Leseschwäche oder die man überhaupt erstmal fürs Lesen begeistern möchte, ist das natürlich ein super Zugang.
Prima Zugang, also und eigentlich auch so eine inklusive Art vom Prinzip.
Auf jeden Fall.
Literatur.
Genau.
Ach, da müssen wir wieder mal ganz anders darüber nachdenken. Na gut, wenn ich mir jetzt überlege, Dostojewski als Graphic Novel, das war ein Riesendinger.
10 Bände.
10 Bände, genau. Ja, aber ich habe immer noch, einen Riesenstapel Comics bei mir im Regal, also extra so im Fach und so, und warte jetzt endlich drauf, dass die Kleinen der Freunde größer werden und dass ich die Dinger langsam loswerde. Ich fand es immer zu schade zum Wegwerfen. Es hat für mich immer so einen Buchwert trotzdem gehabt. Ich habe auch ganz viele Festeinbände, gerade Lucky Luke, Asterix und so.
Also ich finde auch, ich selber verstehe immer nicht, wie man seine Zeit, also so wenig Zeit, das ist ja schnell durchgelesen, ne?
Ja, aber nicht schnell durchgeguckt.
Ja, geguckt, gell? Das würde mich jetzt mal interessieren, von dir als Comicleser, ich bin ja nun kein Comicleser, was das ausmacht, ne?
Naja, du liest ja schon, weil es hat die Story und du willst an der Story bleiben, aber es gibt dann eben, wo du bei manchen Sprechblasen, also gerade bei Uderzo Goscinny fällt das ganz viel auf, also sei es Lucky Luke oder Asterix, dass man dann die Bilder nochmal anguckt und kleine Sachen da drinnen, die einfach total schön sind, so, ne?
Gut, ja.
Also, weiß nicht, auch beim Taschenbuch, das lustige Taschenbuch, ist ja keine Werbung, mein Gott, das ist ja Kultur mittlerweile für alle. Da habe ich ja auch in den letzten Jahren noch den ein oder anderen Sammelband immer mal noch gekauft. Auch da finde ich, dass jetzt mit der Zeit auch immer mehr kleine Gimmicks drin vorkommen. Also, mehr als früher.
Also ist es viel auch Bild gucken, wirklich, also intensiv Bild gucken.
Ich glaube schon.
Okay.
Na, stell dir mal vor, du müsstest SpongeBob nur hören oder nur lesen.
Gut, danke, ich bin geil.
Wieso komme ich drauf? Ach, weil du hast heute keinen Comic mitgebracht. Genau. Du hast gesagt, ich lass dich mal schmeiß Roman heute mal ins kalte Wasser. Sachbuch,
ganz trocken und nüchtern. Sachbuch.
Ohne Bilder.
Doch, Bilder sind drin. Oh. Das ist unglaublich.
Ja. Mehr Grafiken dann wahrscheinlich so.
Nein, Bilder von den Personen, um die es da geht. Okay. In diesem Buch.
Denn um wen geht es denn?
Ich sage erstmal, wie es heißt.
Ja.
Also ich habe heute mitgebracht von Tim Pröse, Der Tag, der mein Leben veränderte, so ist der Titel. Und der Untertitel von Menschen, die aus tiefster Krise zu sich selbst fanden, 15 Begegnungen, die Mut machen.
Mhm. Das klingt so ein bisschen wie, also jetzt vom Titel her, es gibt eine Serie auf Deutschlandradio, Deutschlandfunk, weiß ich gar nicht, die kommt immer sonntags plus eins, wo man immer Leute einlädt, die so eine bestimmte Biografie haben oder bestimmte Schicksalsschläge und sich da rausgeholt haben, ganz viel. So klingt das ein bisschen.
Ja, aber du sagst das so abwertend.
Nein, sage ich überhaupt nicht abwertend. Schicksalsschläge. Ich höre das ständig, weil manchmal ist auch richtig was Interessantes dabei.
So ist das, auf jeden Fall. Und das ist durchweg, alle sind die interessant.
Ja.
Also Tim Pröse ist ja ein freier Redakteur und Journalist, der hat viele Sachen schon gemacht, 70er Baujahr, und der war Chefredakteur unter anderem fürs Münchner Abendblatt oder Münchner Abendzeitung. Der hat als Redakteur für den Fokus gearbeitet, der hat fürs Zeitmagazin viele Sachen geschrieben, der hat auch eigene Bücher geschrieben, der hat zum Beispiel, der lebt in Hamburg, hat diese Jan Feddersen Biografie geschrieben.
Ah, okay.
Der hat sich mit Dieter Hallervorden befasst, ein Buch rausgebracht. Der hat aber auch sehr viele, also auch Bücher über viele, hat sich viel mit Kriegshelden Leuten, die immer noch leben, Opfer des Krieges befasst. Also wirklich, der schreibt ganz bunt und dem ist es, glaube ich, wichtig. Der hat sich zur Aufgabe gemacht, seit er selbstständig da seine Arbeit tut, einfach Geschichten zu suchen und die aufzuschreiben und weiterzugeben an uns.
Entschuldigung, ich muss jetzt wirklich nur lachen, weil die beiden Namen hier am Vettersen und die alle von hintereinander. Also ich hatte gerade beide nur.
Ja, es kommt aber auch Udo Lindenberg vor.
Naja, gut.
Gell? Es kommt auch Hubert K. vor.
Ja.
Also sind wirklich.
Aber wirklich auch so, sich mit Biografien richtig beschäftigt. Okay.
Ja. Also immer mit den Fokus darauf gelegt, natürlich, was, also diesem Titel angemessen, Der Tag, der mein Leben verändert. Und es ist durchweg interessant. Es sind wirklich Ausschnitte aus Biografien und es ist bunt gemischt. Also es sind, sag ich mal, berühmte Leute dabei, die man kennt, aber deren Geschichte, die da drin steht, die man auch nicht kennt, dahinter sozusagen. Und es sind aber auch so diese kleinen Einzelschicksale, die einfach im Alltag passieren, die eigentlich keiner mitbekommt, die auch nicht an die Öffentlichkeit kommen und Ja, und er schafft es irgendwie ganz toll. Er fährt immer mit dem ICE, so gehen immer die Geschichten los. Ich sitze im ICE und fahre jetzt nach und treffe dort. Und ja, und er trifft irre interessante Leute. Er trifft den Peter, der Bergmann ist, und begleitet ihn auf seine letzte Schicht in die Zeche. Also der Tag, der mein Leben veränderte, begleitet ihn an diesem Tag und führt ganz viele intensive Gespräche, und das mit einer Empfindsamkeit, die so, ja, uns so teilhaben lässt. Und mir ging es die ganze Zeit so, als ich das gelesen habe, ich habe ihm seine Stimme gehört. Ich möchte gern wissen, wie seine Stimme klingt. Der hat für mich eine Stimme. Der hat mir das erzählt.
Das war das Erste, was ich jetzt gedacht habe, es klingt eigentlich fast wie ein Radio-Feature. Ne? Ich sitze jetzt hier im ICE Richtung Hamburg und treffe gleich Jan Vedder. Obwohl, den kann er ja nicht mehr treffen, der ist tot.
Nee, den kann er nicht mehr treffen.
Oder fahre zu Peter in die Zeche. Er hat mich eingeladen, ich werde nachher runter. Es klingt wirklich wie ein Feature so. Ne?
Ja. Also so schreibt er auch. Also, ja. Und das macht es auch, glaube ich, so spannend, also so, oder angenehm zu lesen. Ne? Und dann sind es ja wirklich einzelne Geschichten. Also man muss das jetzt nicht durchweg lesen. Es ist ja jetzt kein Buch, was ich wie sonst, wo ich dranbleiben muss, sondern wo ich mir die eine Geschichte lese und dann lege ich es mal wieder beiseite. Ich habe es in der Vorweihnachtszeit gelesen, als ich auch krank da niederlag, und es hat wieder viel Anregung gegeben und Nachdenken. Und ich habe heute früh, als ich hierher geradelt bin, eben hat mir ein kleines Mädel hinten vom Fahrradsitz vom Papa gewunken. Und das war so, wo ich gedacht habe, oh, das sind diese kleinen Glücks, gell, so. Und das macht es einem wieder bewusst, finde ich. Das sind Leute, die, oder Geschichten, die so von Resilienz geprägt sind. Und mir ging es so, dass ich das Wort Resilienz, dass ich eigentlich spüre und weiß, was es bedeutet, aber ich habe tatsächlich nochmal nachgeschlagen, um es zu erläutern für Leute, die vielleicht, genau, denen es wie mir geht, das irgendwie nochmal verständlich zu machen. Also da steht geschrieben, dass es die psychische Widerstandskraft und Fähigkeit ist, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Mhm. Also sein Verhalten sozusagen der Situation anzupassen und eben nicht aufzugeben. Und das macht Mut. Und es sind wirklich, ich will noch mal ein paar Geschichten aufzählen. Also es geht um Hubert K. zum Beispiel, der ja vielen bekannt sein wird.
Sternenhimmel,
völlig durchgeknallt damals, NDW. Und der ja auch ganz oben war, aber auch ganz tief abgestürzt ist. Er hat Hans-Dietrich Genscher besucht, kurz vor seinem Tod. Ist eine sehr bewegende Geschichte. Und der Tag, der Genschers Leben veränderte, war der, als er nach dem Krieg, er war ja im Krieg auch und auch in Gefangenschaft, danach 3 Jahre in der Tuberkuloseklinik lag, was ja kein Mensch weiß. Also ich wusste das nicht bis dato. Und ein Arzt an seinem Bett saß und zu ihm gesagt, Hans, Junge, du musst kämpfen oder du wirst kämpfen müssen. Mhm. Also er hat wirklich mit Leben und Tod gekämpft damals. Und dieser Satz begleitet ihn seitdem oder hat ihn durch sein Leben immer begleitet, durch alle schwierigen Situationen. Er hatte ja dann auch Herzinfarkte und. Aber es ist, also es sind so beeindruckende Geschichten. Und die einem auch wieder so bewusst werden lassen, dass das Leben endlich ist, ne? Und dass man vielleicht doch so immer mal guckt, kann man was Gutes tun, wird einem Gutes getan.
Ja, immer so die sagen kurz bevor man stirbt, ne? Was habe ich nicht gemacht?
Ja, das ist auch. Mhm. Und es sind aber auch zum Beispiel ist die Geschichte der Freundin von bei diesem Gladbeck-Drama damals, diese Geiselnahme, ne? Da ist ja die, weiß nicht, wie sie jetzt heißt, ist ja gestorben, also wurde ja. Genau, und die Freundin, die mit im Auto saß, hat ja überlebt, ne? Und über die weiß man eigentlich gar nichts, ja? Und die muss ja auch damit leben, zum Beispiel. Also deren Geschichte ist aufgeschrieben. Es ist aufgeschrieben, es beginnt mit dem Hermann, der im Kriseninterventionsteam ehrenamtlich tätig ist, und er begleitet ihn wirklich auf Schicht. Und das sind ja die Menschen, die vor Ort sind als Erste, wenn was passiert ist, was Schlimmes, ja? Und so endet das Buch auch mit dem wieder. Und und die ihre Arbeit einfach mit einer Demut machen und wo man dankbar ist, dass es diese Menschen gibt, die aber nicht nach Aufmerksamkeit schreien oder die machen das im Stillen. Ja,
so. Ja, das ist seltsam. Ne? Also es gibt viele Menschen, die kümmern sich um andere, sei es Seelsorge oder sozialarbeiterisch oder so, und dann guckt man immer auf deren Klientinnen, Adressatinnen, wie auch immer man das nennt, aber auf die Menschen guckt man gar nicht, ne, was das mit denen macht. zwei Sachen. Das eine ging mir durch den Kopf, als du gesagt hast, das kleine Mädchen hat dir zugewunken, und so habe ich mir auch den Autoren vorgestellt, weil irgendwie muss er an die Leute kommen.
Das ist unglaublich, ja.
Also bei so, jetzt weiß ich nicht, bei Hans-Dietrich Genscher, Hubert Kahn, so kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht ganze Biografien mit denen gemacht hat und dann diese Teile rausgezogen hat.
Na, hat er nicht.
Steht irgendwo, wie er drauf gekommen ist auf die Menschen?
Das steht nicht. Das würde ich gerne auch gern wissen. Also das weiß ich nicht.
Ja.
Also das kann ich nicht sagen, ob er da irgendwo mal eine Anfrage, eine Umfrage, keine Ahnung, einen Aufruf gestartet hat, das kann ich nicht sagen. Oder ob er gehört hat von denen, das geht nicht aus dem Buch hervor, leider.
Das würde mich mal interessieren, die Recherche, weil er wird ja sicher nicht bei Hans-Dietrich Genscher angerufen haben damals und gefragt haben.
Das hat er gemacht. Er hat ihn angeschrieben.
Waren Sie oder mal zumindest richtig weit unten, um mir erzählen, wie Sie hochgekommen sind?
Nein,
also es muss so ja irgendwie schon nicht so eine Idee gegeben
Pass
haben.
Pass auf, Roman, ich werde mir das als Aufgabe nehmen und werde es mal an den Verlag schicken oder an den Autor selber, mal gucken, wie ich an den rankomme, und werde es mal hinterfragen.
Mich interessiert, und sind das so, also bei Hubert Kahn, oder sind das so Karrieretiefs, so klassische? Oder sind das
bei ihm ist es ein klassisches Karrieretief, aber schon auch gekoppelt mit einer psychischen Erkrankung.
Okay.
Also die ja dadurch wahrscheinlich dann erstmal ausleben konnte oder wie auch immer, aber eben die ihn dann, nachdem der Ruhm vorbei war, halt auch wieder extrem drunter gezerrt hat. Ne?
Also es ist ja clever, Leute mit Prominenz in das Buch reinzuziehen und dann aber eben auch die Nicht-Prominenten zu Wort kommen zu lassen. Ist das ein Buch, das Mut macht?
Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Also es macht Mut. Also ich finde, es macht Mut, und ich habe mich auch oft gefragt, warum man immer erst tief fallen muss, um dann zu merken, dass man stark ist oder dass daraus so eine Stärke erwächst.
Der blöde Spruch, ne? Krisen können eine Chance sein.
Weil die können, das kann man ja jeden Tag leisten, und man kann ja sich jeden Tag irgendwie, aber es muss, glaube ich, das ist so gegeben von Natur aus, dass man immer erst so ein Tief haben muss, um dann so daraus neu gestärkt daraus hervorzugehen. Aber es geht ja eben auch nicht nur um die Leute, die das geschafft haben, es geht ja auch um die Leute, die zurückgeblieben sind nach einem Schicksalsschlag, ja, zum Beispiel. Wie gehen die damit um? Es geht um eine junge Frau, die sitzt in der Haft, weil sie ihren Stiefvater ermordet hat, der sie jahrelang misshandelt hat und die dort ihr Studium gemacht hat und alles, und die eigentlich eine ganz taffe ist, ja. Und also solche Sachen sind das. Also wirklich so quer durch den Alltag, durch das Leben.
Also zu einem sicher ein gutes Buch jetzt bei der Jahreszeit, die uns beide gerade ein bisschen die uns nicht abgeht wegen der Kälte. Das ist doch so ein Buch, das ist doch auch ganz, ist eigentlich auch jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das rauszubringen, oder? So nach so Krisenjahren, und also wo alle vielleicht irgendwie so eine kleine Kopfkrise zumindest hatten, so in der ganzen Pandemie und Quarantänezeiten und sowas.
Ja.
Und vielleicht auch jetzt, naja, die Zeiten sind ja nicht um, ne? Also man muss ja nur Nachrichten schauen, da wird man ja selbst verrückt.
Na, es ist so, also ich denke, das erstens macht es Mut und gibt Kraft, zweitens lädt es ein, wirklich mal innezuhalten, und das ist ja schwierig in dieser schnelllebigen Zeit. Und wie gesagt, so diese kleinen Hoffnungsschimmer auch wieder zu haben, vielleicht auch für sich selber, wenn man selber gerade in einer Krise steckt oder auch nicht weiß, so geht's mir, wie geht man mit dieser ganzen Welt gerade um, oder was macht es mit mir, wie grenze ich mich da ab, komme ich da weiter, weil wir müssen ja weiter, also, und von daher ist es also absolut empfehlenswert, also nicht nur jetzt zu lesen oder, sondern so, also mir hat das gut gefallen, und zwar so eine richtig schöne Abwechslung, mal zu einem Krimi oder zu einem Roman, weil es eben so authentisch ist. Ja.
Das Buch heißt?
Das Buch heißt Der Tag, der mein Leben veränderte, ist bei Heine erschienen, in der Klappenbroschur für 20 Eus.
Und der Autor nochmal?
Tim Pröse.
Ich hatte mit Vivian letzte Woche ganz kurz so über so saisonale Bücher gesprochen, ob es das gibt und so, und drauf kommen so Buchmessen, so Sachbuch Time teilweise und so, und Taschenbuch meistens im Sommer. Aber ist denn Buchhandel auch wetterfühlig? Das würde mich mal interessieren. Ist ein schönes Wetter, wird da was anderes gekauft als zum Beispiel jetzt, wenn es kalt ist oder wenn es grau wird?
Das kann ich dir nicht sagen. Also ich kann dir sagen, dass ich bei dem kalten Wetter vielleicht ein bisschen krummelig auf Arbeit stehe.
Ach so.
Und dann vielleicht der Verkauf nicht so angeregt wird, aber ich kann es dir nicht sagen. Ich denke eher, dass es nicht wetterabhängig ist. Ich denke, dass es so gefühlsabhängig ist. Und damit natürlich auch wieder wetterabhängig, je nachdem, welches Wetter man hat. Das kann schon sein, natürlich. Dass ich, wenn ich gerade gut drauf bin und die Sonne lacht, dass ich dann lieber...
Denn ich kriege mit, ich freue mich immer drauf, wenn es kalt wird, dass es kalt wird und ich nicht raus muss. Ja. So, ne? Dann freue ich mich richtig drauf und packe mich dann auch schon mal ein mit Literatur vorher und so. Und da bin ich aber auch so ein bisschen hin und her immer, das stimmt. Also was mal sowas Langsames auf jeden Fall. Und dann zwischendurch braucht man aber auch mal wieder so einen Kick, ne? Dass man irgendwie
hochkommt. Ja, es gibt halt auch so Sachen, da fängt man an zu lesen und denkt dann, boah, es zieht mich jetzt runter oder so. Gerade wenn es draußen grau ist oder so, ne? Dann lege ich das auch weg. Also dann gucke ich, was gibt es vielleicht noch Interessantes im Bücherregal. Also das ist schon so. Ja. Da zwänge ich mich dann auch nicht durch und lasse mich dann noch weiter runterreißen. Dann lieber ein bisschen was Fröhliches, obwohl ich immer finde, fröhliche Literatur zu finden, ist auch schwer. Aber ich glaube, ich habe jetzt eins entdeckt und wenn ich es schaffe zu lesen jetzt in den 2 Wochen, dann bringe ich das in den nächsten zwei Wochen zum nächsten Termin mit. Ich glaube, das ist lustig.
Fröhlich oder lustig?
Lustig, punkig, weiß nicht, fetzt. Ah, so ein Dorfroman, so mal wieder ein richtig guter, moderner Dorfroman.
Ah, sehr schön, da freue ich mich.
Ich glaube, der liest sich, hat sich jetzt gut angelesen, ich denke, der wird's. Vielleicht auch nicht.
Wie ist das denn bei dir? Also ich versuche jetzt auch ein kleines bisschen die Vielfalt unserer Buchangebote herauszubekommen, aufgrund eurer Persönlichkeiten. Mit Vivian hatte ich das, bei Vivian ist es sie war selbst erstaunt, mal wieder was von deutschen Autoren da gelesen zu haben, weil sie sich ansonsten mehr auf die englischsprachigen Autorinnen oder so. Wie ist denn das bei dir?
Bei mir ist das völlig, da gibt es kein Kriterium. Mhm. Also wie gesagt, wir haben ja schon in den anderen Sendungen drüber gesprochen, mich müssen die Bücher anhüpfen. Also die kommen zu mir und da vertraue ich auch weiter drauf, dass auch wenn wir durch die Vorschauen jetzt wieder blättern für Frühjahr, Sommer und so, also blättern nicht mehr, wir müssen sie am Rechner angucken. Das ist, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist einmal so wirklich Cover, extrem Cover bei mir und das ist ja immer sehr schlicht gehalten. Also ich mag ja, das zum Beispiel finde ich auch total crazy, weil auf dem Cover ist ja oben ist eine Fotografie drauf, die auf dem Kopf steht im Prinzip. Also man sieht ein Feld und einen Waldrand und das steht auf Kopf. Und die Kollegin aus der Abteilung sagt immer, das Buch macht mich wahnsinnig, wenn ich das einräume. Das macht mich verrückt. Aber das sind so Kleinigkeiten, die ich gar nicht richtig definieren kann, aber die mich dann so anhüpfen. Oder eben wirklich ein interessantes Thema drin oder irgendwas, was mich berührt, eben gerade aus einer Situation heraus oder aus meiner Situation heraus jetzt, so wie es mir gerade geht. Ne?
Gehst du über die Titel drüber weg? Aber ich bin jetzt mittlerweile so gekommen, ich gucke tatsächlich auch nach dem Cover und guck so ganz kurz, um was es geht, weil der Titel, der turnt mich meistens ab. Also manche Titel, gerade bei Übersetzungen, das klingt dann wie so ein Vorabendprogramm oder so. Und dabei ist richtig gutes Zeug dahinter.
Na, es gibt halt einmal Lieblingsverlage, die ich habe, wo ich mich eigentlich drauf verlassen kann über Jahre, dass die ein Händchen für gute Autoren haben, für neue Autoren, das auf jeden Fall. Und ich lese, glaube ich, auch so mehr hinten Klappentext oder was der Verlag so schreibt dazu. Oder wer auch was immer bei mir ganz wichtig ist, wenn es schon Kommentare gibt, die werden ja im Prinzip schon vorrezensiert sozusagen, vor Veröffentlichung manchmal, dass in den auf den Empfehlungsseiten dann auch Empfehlungen stehen. Also entweder von Leuten, die man kennt oder eben von Zeitungen oder so. Das ist bei mir auch wichtig, wer dazu schon sein Wort abgegeben hat und das irgendwie toll fand.
Am Buchrücken auch immer ganz angenehm, dass man sieht, das sieht man aber manche Zeitungen, wo man sagt, okay, das ist mir bei der Zeitung zu hoch gelobt, ich leg's mal wieder weg.
Das ist auch so ein Kriterium.
Cool. Ja. Sandra, da bin ich mal gespannt, wie fröhlich es in 14 Tagen vielleicht wird, wenn du es bis dahin schaffst. Dorf, da freue ich mich auch schon drauf. Warum muss Dorf immer lustig sein?
Ich weiß nicht. Deshalb hat es mich ja fasziniert, weil ich bin ich habe mit Dorf gar nichts am Hut, habe aber eine ganz bestimmte Vorstellung, wie Dorfleben abläuft. Mhm. Ja, so für mich in meinem Kopf. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das Klischee da auch völlig erfüllt wird oder was da passiert oder eben nicht passiert auf dem Dorf. Gell? Und ich glaube, das gibt auch viel Gesprächsstoff so für uns beide Städter. Ich glaube, das wird gut.
Na, ich habe gar nichts gegen Dorf.
Okay. Ich habe da auch nichts dagegen. Ich würde das auch gerne mal leben. Aber ich weiß nicht, ob ich es aushalten könnte und ob es wirklich so ist, wie man es so denkt. Naja,
es bietet sich ja literarisch an als Grundstoff für Tratsch, Knatsch, kleine natürlich. Geschichten. Ne? Für eine Gemeinschaft, die es wahrscheinlich auf dem Dorf gar nicht mehr so gibt, wie wir die uns vorstellen. Aber für ein Klischee bietet sich es einfach prima an. Genauso, wenn ich was Urbanes lesen würde, da gehe ich erstmal davon aus, dass alle Menschen einsam sind. Ne, so. Ja, da kommt doch so The Dark Knight, ist doch auch so ein ganz einsamer.
Ja, das fasziniert mich zum Beispiel auch immer komischerweise. Ich weiß nicht, warum ich da so einen Hang dazu habe. So Einsamkeit oder irgendwie Verluste. Vielleicht, weil ich es im Leben auch schon viel durch habe und viel beackert habe und ja.
Na, und weil es auch viele Helden, wenn ich so die Literaturgeschichte 20. Jahrhunderts gehe mal oder so, dass viele Helden eben auch doch noch angreifbar macht, ne, und nicht übermenschlich.
Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Genau, genau. Und dass dadurch natürlich auch viele Helden aktuell immer noch bleiben, ne? Ich sag nur Fänger im Roggen oder so. Das sind ja so Sachen, die so über Jahre, Jahrzehnte, Monde immer noch im Regal stehen und die immer irgendwie einen aktuellen Bezug haben.
Ganz abgesehen, dass es auch ganz viele Heldinnen gibt.
Ja, das auf jeden Fall. Das wollen wir jetzt nicht unterschlagen.
Genau.
Ja.
Sandra, vielen Dank. Ich freue mich auf das fröhliche Buch übers Dorf. Mal sehen, wann du das fertig gelesen hast. Ich entlasse dich nicht so ohne weiteres, denn du hast auch einen Musikwunsch mitgebracht.
Ja.
Möchtest du dazu was sagen?
Es ist ein neuer Song erschienen von einer Sängerin, die ich sehr, sehr mag, Emiliana Turini, White Here. Die Platte ist, glaube ich, noch gar nicht draußen. Und ich freue mich einfach, dass Roman den jetzt spielt für mich und für alle Hörer da draußen, Hörerinnen auch. Und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Bleibt gesund und munter. Wir hören uns in 2 Wochen
wieder. Nur eine Frage, wie bist du für Emiliana Turini gekommen? Weil du musstest mir vorhin sagen, wie Emiliana geschrieben wird zum Beispiel. Also
wieder über einen ganz lieben Freund, der sehr musikbegeistert ist und der mich eigentlich da immer füttert mit viel Guter und viel Musik und mich da auf dem Laufenden hält, weil da blicke ich gar nicht mehr durch, was da erscheint. Und die habe ich vor vielen Jahren kennengelernt. Die hatte diesen, wie hieß denn dieser Jungle-Dings-Song? Jungle Beat Hard, keine Ahnung. Also dieser du weißt, was ich meine, die Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich auch, genau. Die ist das, also dadurch habe ich sie nicht kennengelernt, aber danach, wie gesagt, also die begleitet mich auch schon sehr, sehr lange.
Okay, jetzt mal nicht mal Hard Beat Like a Jungle Drum von Emilia Turini, sondern Right Here, und mir ist auch schon ein bisschen wärmer geworden.
Ich freue mich.
Danke, Sandra. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.